Heute Morgen wollen wir uns mit dem Thema der moderne Mensch, sein Denken und Handeln beschäftigen. Und dabei versuchen wir innerhalb von 2 Stunden eine Übersicht zu bekommen über 2000 Jahre europäische Geistesgeschichte. Wir beginnen mit Europas geistigen Wurzeln. Was ist die Basis, was sind die Ausgangsstellungen Europas? Zunächst ist zu nennen die Philosophie der alten Griechen aus vorchristlicher Zeit. Dann kommt die Kultur des alten Rom. Und es ist so, dass die Römer die Philosophie der Griechen übernommen haben, auch ihre Religion, aber sie haben das verbunden mit ihrer politischen Fähigkeit. Ihr ganzes Staatswesen, das sie aufgebaut haben, ist eingebettet in dieses griechische Denken, und auch das ist eine ganz wesentliche Ausgangsstellung für Europa. Dazu kommt die Mythologie, also all die Göttergeschichten und Vorstellungen, die Mythologie und die Religionen der Griechen, der Römer, der Germanen und der Kelten. Aber dann kommt eine ganz neue Kraft dazu, die ganz wesentlich gewirkt hat in Europa. Das ist ein Buch, die Bibel. Wir gehen also zurück vor 2000 Jahren in diese Zeit, als das römische Weltreich die ganze Mittelmeerwelt beherrschte. Nordafrika, Nahe Osten, Europa bis hinauf nach England. Wie gesagt, das römische Weltreich hat die griechische Philosophie in sich aufgenommen, auch die griechische Götterwelt wurde zu einer römischen Götterwelt umgewandelt. Es war eine Zeit, in der auch viele neue religiöse Ideen aus dem Osten in den Westen gekommen sind, so esoterische Geheimkulte, und dies führte zu einem Pluralismus der Religionen. Also man konnte ganz verschiedene Religionen in diesem Weltreich antreffen, alle nebeneinander. Wichtig war nur, dass man dem Kaiser göttliche Verehrung gab, aber dann konnte man daneben jegliche Religion ausüben, die man wollte. In diese Zeit hinein wurde Jesus Christus im östlichen Teil des Römischen Reiches geboren, in Bethlehem, in Juda, im Heimatland der Juden. Jesus Christus hat in seinem Leben über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament, die den kommenden Retter, den leidenden Messias betreffen, erfüllt. Und so wurde er entsprechend diesen Prophezeiungen schließlich auch von seinem Volk abgelehnt im Jahr 32 nach Christus, der römischen Herrschaft übergeben, und die haben ihn auf dem Golgatha-Felsen vor den Toren Jerusalems gekreuzigt. Aber auch entsprechend den Schriften des Alten Testaments ist der Messias Jesus am dritten Tag auferstanden. Auf dem Ölberg hat er Abschied genommen vor der Himmelfahrt und den Auftrag für die Weltmission erteilt. Ein 4-Punkte-Programm nach Apostelgeschichte 1,8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das Evangelium, die frohe Botschaft von dem Erlöser, dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus, sollte in die ganze Welt getragen werden. Diese frohe Botschaft gelangt bereits im ersten Jahrhundert nach Europa. Und ganz wesentlich in dieser Verkündigung des Erlösers ist die Tatsache, die Bibel ist Gottes Wort. Hier finden wir den Ewigen, der zu uns spricht, zu uns Menschen spricht, in schriftlicher Form. Hier wurde alles vorausgesagt in Bezug auf das Kommen des Erlösers. Es hat sich genau so erfüllt. So wurde die Bibel die Basis für diesen christlichen Glauben, der in alle Welt getragen werden sollte. Die Bibel als Basis des Christentums, so bezeugt durch Paulus im 2. Timotheusbrief 3,16. Alle Schrift, damit ist gemeint Altes Testament und Neues Testament, darum alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig geschickt. Beachten wir den Ausdruck eingegeben in diesem Vers, griechisch theopneustos, bedeutet von Gott gehaucht. Das heißt, das Geschriebene hier ist Gottes direkte Rede in schriftlich fixierter Form. Nicht wahr? Wenn wir sprechen, brauchen wir den Hauch. Ohne den Hauch geht gar nicht. Und Gott spricht also durch die ganze Schrift, Altes und Neues Testament. Es ist Gottes direktes Sprechen. Und nicht einfach die Schreiber waren inspiriert, sondern hier wird mehr gesagt. Das Geschriebene selbst ist Gottes direkte Rede. Nicht wahr? Sonst könnte man denken, die Propheten, die Schreiber waren inspiriert, aber bei der Abfassung haben sie dann noch eigene Gedanken hineingetragen. Aber dieses urchristliche Zeugnis des Neuen Testaments bezeugt, alle Schrift, das Geschriebene selber, ist von Gott inspiriert. Nun, diese Botschaft ist ausgegangen in eine heidnisch-römische Welt, was unweigerlich eine gewaltige Konfrontation herausfordern sollte. Das Evangelium prallt auf Widerstand. Was sind die Festungsblöcke gegen das Evangelium gewesen? Zunächst einmal die Götterwelt der Griechen und Römer. Weiter der Kaiserkult. Denn die Christen, die ersten Christen, die weigerten sich, am Kaiserkult teilzunehmen. Und das brachte ihnen die Probleme. Sie hätten Religionsfreiheit gehabt, wenn sie das einfach auch noch nebenbei praktiziert hätten. Aber das konnten sie nicht. Das war ja schon im Widerspruch zum ersten und zweiten Gebot des Gesetzes. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und zweitens, du sollst kein Bildnis anbeten. Ein weiterer Block war allgemein der Okkultismus und die Esoterik in der römisch-griechischen Welt. Weiter der religiöse Pluralismus. Also es gibt viele Ideen und die können alle nebeneinander stehen, aber wenn jemand so absolut ist und dabei sagt, das geht nicht, den Kaiserkult noch daneben zu praktizieren, dann ist doch jemand intolerant. Und so war also dieser religiöse Pluralismus auch eine gewaltige Festung gegen das Evangelium. Weiter, die Philosophie der Griechen und Römer ist so prinzipiell und fundamental im Widerspruch zu dem, was in der Heiligen Schrift steht. Auch das musste den Widerspruch und den Kampf herausfordern. Und ganz abgesehen von religiösen und philosophischen Bollwerken, da war auch das moralische Bollwerk, oder besser gesagt das immoralische Bollwerk, nämlich die heidnische Unmoral und Perversion, die alte Welt beherrschte. Aber in völligem Widerspruch war zum Evangelium. Ich möchte das illustrieren. In Apostelgeschichte 17, also in dem Buch, das die drei ersten Jahrzehnte der christlichen Mission beschreibt, von 32 bis 62 nach Christus, da sehen wir unter anderem, wie der Apostel Paulus, der Heidenapostel Paulus, nach Athen kam. Athen war die Hochburg der Philosophie in der alten Welt. Und Sie können das nachlesen in Apostelgeschichte 17, Paulus in Athen, es kam zur Auseinandersetzung, zur Konfrontation direkt mit den Epikuräern und den Stoikern, zwei Philosophenschulen in Athen. Paulus hat dann seine Rede gehalten dort in Athen vor dem Areopag und ist auf dieses heidnische, griechische Denken eingegangen, auf die Götterwelt damals und auf die Philosophie der Griechen. In dieser Rede werden ganz viele verschiedene Punkte der Philosophie angesprochen, aber im Licht des Evangeliums. Paulus schreibt im Kolosserbrief, Kapitel 2, 8, den jungen Christen, sehet zu oder passt auf, dass nicht jemand sei, der euch als Beute wegführe durch die Philosophie. Griechisch Philosophia heißt etwas ganz Schönes, Liebe zur Weisheit. Aber die Bibel sagt, sieht zu, dass nicht jemand sei, der euch als Beute wegführe durch die Philosophie und durch leeren Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Hier wird also der Widerspruch zwischen Evangelium und griechischer Philosophie ganz deutlich ans Licht gebracht. Paulus besuchte später Korinth in Apostelgeschichte 18. Korinth war in der alten Welt die Hochburg der Unmoral und der Perversion. Nicht wahr? Die Unmoral war in der alten Welt allgemein verbreitet und auch akzeptiert. Ehebruch, Hurerei, Prostitution, Homosexualität, Pädophilie war in der alten Welt akzeptiert. Da sind sie also schon einen Schritt moderner gewesen als unsere Gesellschaft. Aber das kommt noch, denn unsere Gesellschaft wird moderner von Tag zu Tag. Man beachte besonders den Brief des Paulus, 1. Korinther 5 bis 7, wie ausführlich das Problem der vielfältigen Perversion und Unmoral angesprochen wird, auch erklärt wird, wie in der Gemeinde mit Gemeindezucht dabei umgegangen werden muss. Ich lese aus 1. Korinther 6, 18. Flieht die Hurerei. Griechisch Porneia. Porneia bezeichnet jeglichen Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe, also vor und daneben. Nicht nur Prostitution, jeglichen Geschlechtsverkehr außerhalb des von Gott gegebenen und geschützten Rahmens der Ehe. Bezeichnet übrigens auch Homosexualität, also jeglichen Geschlechtsverkehr. Flieht die Hurerei. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber hurt, sündigt gegen seinen eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euer selbst seid? Später in Apostelgeschichte 19 kommt Paulus nach Ephesus. Und ich wähle Ephesus als Beispiel der Konfrontation, weil diese Stadt die Hochburg des Okkultismus, der Magie und des Aberglaubens war in der alten Welt. Obwohl, wie in Korinth, was die Unmoral anbetrifft, auch der Okkultismus allgemein verbreitet war, aber die Hochburg der alten Welt war Ephesus. Noch ergänzend zu Korinth, es gab im Altgriechischen ein Verb, das hieß Korinthiazestai. Das heißt korinthisch leben, was so viel bedeutete wie unmoralisch leben. Also selbst für die unmorale alte Welt, war Korinth wirklich der Inbegriff. Und das Entsprechende im Blick auf Okkultismus galt für Ephesus. Man lese Apostelgeschichte 19, Paulus in Ephesus, und man sieht dort diesen Artemis-Kult der Epheser, diesen Volksaufstand gegen das Evangelium, das in diesem Theater stattgefunden hat, das wir hier sehen. 2 Stunden lang hat die Bevölkerung dort versammelt, in Ekstase geschrien, groß ist die Artemis der Epheser. Und dabei muss man wissen, die Artemis der Epheser war eine Göttin des Todes. Eine Todesgöttin und wirklich die Göttin, die man betrachtete als die Göttin mit der stärksten Magie. Und die wurde also ganz speziell in Ephesus verehrt. Man liest dort in Apostelgeschichte 19 auch, wie viele zum Glauben gekommen waren und dann haben sie ihre Zauberbücher gebracht und die verbrannt. Für 50.000 Denare, Silberstücke, das entspricht also 50.000 Arbeitstagen. Das gibt so einen Eindruck, welche wirtschaftliche Bedeutung dieser Okkultismus hatte. Man liest dort auch eine ganz eigenartige Geschichte über Exorzismus, also so einen verfehlten Versuch, Dämonen auszutreiben. Das war Ephesus. In seinem Epheserbrief schreibt Paulus, Epheser 2, Vers 2, er spricht über Sünde und sagt, in welchen ihr einst wandeltet, nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Paulus spricht in dem Brief überhaupt nicht einmal über Artemis, sondern er sagt, dahinter steht der Satan, der Fürst der Gewalt der Luft. Also mit solchen Hochburgen mussten sich die ersten Christen auseinandersetzen. Aber ihre Basis war die Bibel. Und die Bibel allein. Im 2. Jahrhundert haben wir das Zeitalter der Apologeten. Apologie bedeutet Verteidigung des christlichen Glaubens. Bis anhin kamen meistens Leute aus der Unterschicht zum Glauben. Im Allgemeinen waren es wenige gebildete Leute, die sich dem Evangelium gebeugt hatten. Die Apologeten waren Leute wie Quadratus, Aristides, Aristion von Pella, Justin der Märtyrer, Tatian, Athenagoras, Theophilus. Diese Männer versuchten gegenüber den Gebildeten in der alten Welt, den christlichen Glauben zu verteidigen mit, wie sie dachten, guten Argumenten. Sie wollten das Evangelium erklären in der Sprache, wie die Gebildeten damals dachten. Und so haben sie philosophische Argumente gebraucht, um den christlichen Glauben zu erläutern und zu verteidigen. Damit wollten sie dem schlimmen Vorwurf begegnen, ihr Christen seid alles ungebildete Menschen. Nun, wenn man 1. Korinther 1 bis 2 liest, sagt Paulus zu den Korinthern, schaut mal auf eure Berufung, es sind nur wenige Edle, Adlige. Gott hat das, was verachtet ist, hat ihr auserwählt. Das war auch wirklich so. Aber sie wollten dem begegnen und sie legten den christlichen Glauben quasi dar als eine Philosophie. Und zwar wollten sie klar machen, der christliche Glaube ist die beste Philosophie, die es gibt. Aber in ihrer Verteidigungsarbeit rückte das Kreuz immer mehr aus dem Zentrum. Und ihre Arbeit hat eigentlich evangelistisch nicht so viel ausgewirkt. Aber sie hat doch Folgen gehabt. Durch diese Arbeit drang die griechische Philosophie mehr und mehr in die Kirche, in die Gemeinde ein. Darum ist also das 2. Jahrhundert, das Jahrhundert der Apologeten, ganz entscheidend in der weiteren Entwicklung. Im 4. Jahrhundert änderte sich alles, ganz gewaltig. Während also die Christen hauptsächlich Leute waren aus dem Sklavenstand, aus den unteren Schichten, nicht so sehr die Gebildeten, und dauernd verfolgt durch das Römische Reich bis ins Jahr 312, da kam die Wende im 4. Jahrhundert mit Kaiser Konstantin, der sich selber äußerlich dem Christentum zuwandte. Und durch diese Wende wurden viele Heiden Christen, aber Christen in Anführungsstrichen, weil es gesellschaftliche Vorteile brachte, ein Christ zu sein. Früher war das gar nicht so. Oft musste man eben einen Preis bezahlen oder einen sehr hohen Preis, aber jetzt brachte es Vorteile. Denn man hatte durch dieses äußerlich christianisierte Römische Reich Nachteile, wenn man ein Heide blieb. Also wurden viele Christen, also man hätte da ganz äußerlich sagen können, jetzt ist die große Erweckung ausgebrochen. Die Kirchen voll, übervoll. Ja, das ist Erweckung gewesen. Aber mit katastrophalen Folgen für die weitere Kirchengeschichte. Denn dies führte zu einem massiven Eindringen von Heidentum, heidnischen Gedanken, Aberglauben und griechischer Philosophie und ganz besonders Platons Ideenlehre. Der Herr Jesus hatte in seinen Himmelreichsgleichnissen diese Entwicklung vorausgesagt in Matthäus 13. Da legt er dar, wie es kommen würde, wenn er, der Menschensohn, weggehen würde von dieser Erde. Matthäus 13, 24. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel ist einem Menschen gleich geworden, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging hinweg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Der Weizen stellt dar die wahren Christen vom Anfang an. Aber dann kam ein Feind dazwischen und der hat Unkraut gesät. Das griechische Wort bezeichnet eine bestimmte Unkrautart, den Lolch. Der Lolch ist eine dem Weizen ähnliche Pflanze, die erst, wenn sich die Ähre ausreift, deutlich zu unterscheiden ist vom Weizen. Und hier hatte der Herr also die Vermischung von echten und unechten Christen in ganz ausgedehntem Maß lange vorausgesagt. Ab dem 4. Jahrhundert, als das Römische Reich christianisiert wurde, äußerlich, da begannen die Christen auch die Machtstrukturen des politischen Römischen Reiches zu kopieren und in die Kirche zu übernehmen. Und so erstaunt es uns nicht, dass genau in dieser Zeit dann die päpstliche Kirche aufgebaut wurde. Der eigentlich erste Papst, der also den Vorsitz über alle Bischöfe der Welt beanspruchte, war Papst Leo der Erste um 440 nach Christus. Es wurde ein gewaltiger Machtapparat, der dem römischen Machtapparat in der Politik entsprach, aufgebaut. Und dieser Machtapparat ersetzte letztlich die Autorität der Schrift. Es war nicht mehr die Frage, ob etwas der Schrift entsprach, sondern mehr und mehr eine Frage, ob das der Auslegung des Machtapparates entsprach. Die Autorität der Schrift wurde nicht geleugnet, die stand weiterhin da, aber sie wurde in der Praxis durch den Machtapparat der Kirche ersetzt. Matthäus 13, 31. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel ist gleich einem Senfkorn, welches ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das zwar kleiner ist als alle Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und sich niederlassen in seinen Zweigen. Das Die Christenheit sollte sich so entwickeln. Zuerst ganz klein und unscheinbar, wie ein Senfkorn. Aber es würde sich dann entwickeln zu einem Machtgebilde, ein Baum, aus einem so kleinen Samen. Größere Samen werden nur Kräuter. Manche größere Samen werden nur Kräuter, aber dieser ganz kleine Samen wird ein Baum von mehreren Metern Höhe. Und so ist es gekommen. Ich habe erklärt, wie die Philosophie Platons immer mehr und besonders ab dem 4. Jahrhundert ins Christentum eingedrungen ist. Allerdings, die Anfänge gehen zurück schon aufs 1. Jahrhundert, gerade mit der Gnosis, die auf das Christentum einwirkte, schon im 1. Jahrhundert, da findet man platonische Gedanken. Aber ab dem 4. Jahrhundert wird das eben ganz, ganz stark und sehr allgemein. Darum müssen wir uns nun mit der Philosophie Platons auseinandersetzen. Denn er gilt als der größte oder einer der größten Philosophen neben Aristoteles in der gesamten alten Welt. In dieser Zeit geht die Theologie, also das Studium der Heiligen Schrift mit allem Drum und Dran, geht eine Symbiose mit der Philosophie ein. Die Philosophie wird nicht als Feind gesehen, sondern als eine tolle Ergänzung, eine tolle Hilfe, als eine Magd, die der Theologie beistehen soll. Und wir werden nun sehen, die Philosophie Platons beherrschte schließlich das christliche Denken während 1000 Jahren. Platons Philosophie wurde zum Korsett für das christliche Denken. Nun wollen wir uns etwas der Philosophie und der Ideenlehre Platons zuwenden. Platon hat seine Ideenlehre in dem berühmten Höhlengleichnis sehr anschaulich dargelegt. Er betrachtet uns Menschen hier auf der Erde als Menschen, die in einer Höhle drin sind, angekettet, und man kann nur hier in der Höhle auf eine Wand schauen. Aber in dieser Höhle weiter oben gibt es ein Feuer. Und diese Höhle führt dann hinauf in die Oberwelt. Und alles, was hier sich bewegt in der Oberwelt, das wird dann dank diesem Feuer in der Höhle projiziert auf die Wand als ein Schatten. Er sagte, alles, was wir sehen und wahrnehmen, das sind eigentlich nur Schatten. Das ist nicht die Realität. Sondern die Realität der Dinge, die sind jenseits, die sind oben. Und zu alleroberst über den Ideen im Jenseits ist die Idee des Guten. Das eine schlechthin, das Göttliche. Aber alles, was wir hier unten haben, das ist eben nur ein Schatten. Platon lebte von 428 bis circa 347 vor Christus. Das Höhlengleichnis wird im Enchata-Lexikon so umschrieben. Im Höhlengleichnis beschreibt Platon Menschen, die tief im Innern einer Höhle festgebunden sind. Und zwar so, dass ihr Gesichtskreis eingeschränkt ist und sie einander nicht sehen können. Das einzig Sichtbare ist die Höhlenwand, auf der die Schatten der Modelle oder Nachbildungen von Tieren und Gegenständen, die an einem hell brennenden Feuer vorbeigetragen werden, zu sehen sind. Einem der Gefangenen gelingt es, auszubrechen und sich aus der Höhle an das Tageslicht zu flüchten. Das Sonnenlicht macht es ihm nunmehr möglich, zum ersten Mal die wirkliche Welt zu sehen. Er kehrt in die Höhle zurück und überbringt den anderen die Botschaft, dass alles, was sie bis dahin gesehen hätten, bloße Schatten gewesen seien und dass die wirkliche Welt sie erwarte, wenn sie gewillt seien, sich von ihren Fesseln zu befreien. Die Schattenwelt der Höhle symbolisiert bei Platon die physische Welt der Erscheinungen. Das, was wir sehen, hören, ertasten, also nichts Wirkliches, sondern es ist nur die Welt der Erscheinungen. der Ausbruch aus der Höhle in die sonnendurchflutete Außenwelt bedeutet den Übergang in die wirkliche Welt. Die Welt des vollkommen Seienden, die Welt der Ideen, den wahren Gegenstand der Erkenntnis. Platon ging davon aus, dass die Seelen der Menschen schon früher eine Existenz hatten. Und da waren sie eben in diesem Jenseits, wo sie die eigentlichen Urideen gesehen haben. Zum Beispiel die Idee Tier. Aber die ist dann hier auf der Erde in Schatten ganz verschieden ausgeprägt. In Pferden, in Hühnern, in Krokodilen. Und auch die sind wieder ganz unterschiedlich. Aber die gehen alle zurück auf eine Uridee, die das Wirkliche ist im Jenseits oben. Und der Mensch müsse also versuchen, auszubrechen aus dieser Welt der Gefangenschaft und der Schatten, um das Wirkliche zu sehen. Nun verstehen wir diese Grafik der Ideenlehre viel besser. Aber wozu führte dieses Denken? Dieses Denken führte dazu, dass man eigentlich das alles, was hier auf Erden ist, das Irdische verachtete. Es war letztlich ein Gefängnis, dass die Seelen hier im Körper sind. Denn der Körper ist ja Materie, das ist alles nur Schatten, das ist nicht das Wirkliche. Eine Verachtung des Diesseits, des Irdischen. Und dadurch bestand dann eben die große Gefahr, dass der obere Bereich den unteren Bereich letztlich auffrisst. Platon glaubte, dass der Mensch in seinem Denken eine Erinnerung hat an das frühere Leben der Seele. Und darum weiß er von diesen Ideen. Aber das kann er nicht aus Forschung in der Natur erkennen. Da kommt man nicht drauf. Sondern es ist quasi diese im Denken eingepflanzte Erinnerung an das frühere Leben. Und so sieht man auch, dadurch wird natürlich auch die Forschung verachtet. Denn die wahre Erkenntnis kommt aus dem Denken selbst, ohne die Wahrnehmung. Merkt man, wie der Mensch hier gespalten wird. Das innere Denken wird abgespalten von dem, was wir äußerlich aufnehmen können. Also man kann hier sprechen von einer Zwei-Welten-Lehre. Oben ist die Welt des nur dem Geist des Menschen zugänglichen, durch Erinnerung an eine frühere Seelenexistenz. Unten haben wir die Welt des durch die Sinne, Augen, Ohren, Tastsinn und so weiter, hindurch Wahrnehmbare. Wichtig in der Philosophie ist nun Folgendes: Über verschiedene Stufen soll sich der Mensch hinaufarbeiten, damit er das Wirkliche oben erkennen kann. Oben kann man umschreiben als gut. Das ist der Bereich von Gott oder dem Göttlichen, der Bereich dann der Ideen, der Vernunft, des Geistes, der Seele. Unten, das kann man überschreiben mit schlecht oder minderwertig, das ist der Bereich der Materie, des Körpers. Nun, das hat alles Auswirkungen. Wie der Mensch denkt, so ist er, steht in den Sprüchen. Verachtung der Natur, Verachtung des Körpers, des Irdischen schlechthin, Verachtung der Sexualität in der Ehe, was eben von Gott gegeben ist, das wird alles verachtet. Nun kann man natürlich sagen, ja, aber Platons Gedanken sind doch gar nicht so daneben. Die Bibel selber spricht doch darüber, dass der Tempel, der jüdische Tempel auf Erden, ein Abbild war, nach Hebräer 8, von einem originalen Tempel im Himmel. Offenbarung 11, Vers 19. Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Also wir haben in der Bibel doch ein Urbild im Himmel, ein Abbild auf der Erde und das Ganze weist hin als Sinnbild auf den Messias Jesus, auf die Gemeinde, auf den einzelnen Erlösten. Das wird doch im Neuen Testament so dargestellt. Urbild, Abbild, Sinnbild. Nun sind doch Platons Ideen sehr, sehr ähnlich. Und man könnte sich natürlich sagen, ja, vielleicht hatte er als Heide, der noch keinen Kontakt hatte mit der Offenbarung Gottes durch die Bibel, eben von Gott her darüber eine Offenbarung gehabt. so quasi als Vorbereitung aufs Evangelium. Nun, Platon, das habe ich mal bei meinem Ethikprofessor gelernt, war ein Pädophile. Und er sagte, Platon ist nicht gut. Platon ist nicht gut. Jetzt wisst ihr, wer das war, oder? Wer so spricht. Ja, das war Huntemann. Und er hat also ganz deutlich gezeigt, Platon ist nicht ein Sprachrohr Gottes. Woher hat er diese Grundidee? Nun, im Heidentum findet man eine teuflische Perversion. Woher kommt das? Dass zum Beispiel die Tempel in aller Welt, in Ägypten oder bis nach Japan, so viel Ähnlichkeiten aufweisen mit dem biblischen Tempel, den Mose gesehen hat auf dem Berg in einer göttlichen Vision. Nun, das hängt damit zusammen. Nach der Bibel, Hiob 1 und 2, hat auch Satan selbst Zugang in den Himmel. Er kennt das Urbild. Er weiß, dass der biblische Tempel auf Erden ein Abbild war. Er weiß um die Bedeutung des Sinnbildes. Denn das steht ja alles schon im Alten Testament, dass der Tempel ein Sinnbild auf den Messias sein sollte. Und zum Beispiel, man hat eine hethitische Inschrift gefunden, wo ein Gott einem Hethiter erscheint und ihm Anweisungen gibt, wie er genau Tempelgeräte herstellen soll. Also eine Kopie einer höheren Vorlage. Nun, geht das also, auch was diese Urbilder oder diese Archetype-Lehre anbetrifft bei Platon, geht auf einen Kern Wahrheit zurück, aber ist letztlich doch etwas völlig anderes, als was in der Ideenlehre von Platon dargestellt wird. Es hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Realität, aber in der Bibel wird das Irdische nie verachtet. Und darum schauen wir uns an, Bibel kontra Platon. Wir haben also bei Platon oben die Welt des nur dem Geist des Menschen zugänglichen, unten die Welt des durch die Sinne hindurch Wahrnehmbaren, das verachtet wird. Aber jetzt schauen wir 1. Timotheus 4, 4 bis 6. Paulus schreibt, denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich. Geht jetzt ums Essen. Wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Wenn du dieses den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener von Christus Jesus sein, auferzogen durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, welcher du genau gefolgt bist. Nun sehen wir, wie da insistiert wird, diese Lehre, jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, das gehört zu den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der man, wie Timotheus, genau folgen soll. Nicht nur ungefähr. Also hier wird ganz klar dem platonischen Denken, dem Platonismus, der Kampf angesagt. Oder lesen wir Hebräer 13, Vers 4. Die Ehe sei geehrt in allem und das Bett unbefleckt. Also eben, das darf nicht durch Ehebruch befleckt werden. Hur aber und Ehebrecher wird Gott richten. Die Ehe wird nicht verachtet, die Ehe wird dargestellt als etwas, das in allem, in jedem Bereich, also wenn es um den Bereich geht der Romantik, wenn es um den Bereich geht der Sexualität, wenn es um den Bereich geht des Familienlebens, das gepflegt wird, der Beziehung zueinander, die gepflegt werden soll, in allen möglichen Bereichen, die Ehe ist ein riesiges Feld. Die Ehe sei geehrt in allem. Nun schauen wir 1. Timotheus 3, Vers 2, 4 und 5 an. Da geht es um Anweisungen über Älteste, Aufseher. Das Wort Aufseher, Episkopos, hat später im Deutschen das Wort Bischof gegeben. Die Einheitsübersetzung übersetzt es auch an dieser Stelle mit Bischof. Tun wir das? Der Bischof Nun muss untadelig sein der Mann einer Frau, der dem eigenen Haus wohl vorsteht, der seine Kinder in Unterwürfigkeit hält, mit allem würdigen Ernst. Wenn aber jemand dem eigenen Haus, das heißt der eigenen Familie, nicht vorzustehen weiß, wie wird er die Kirche Gottes besorgen oder die Gemeinde Gottes besorgen? Der Bischof, Mann einer Frau. Er hat Kinder. Was hat man daraus gemacht? Bereits im 2. Jahrhundert hatte man Ältesten, also Bischöfen, den Rat gegeben, sie sollten, wenn es geht, sich nicht verheiraten. Und man hat es als üblich angesehen, in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag soll ein Bischof nie Verkehr haben mit seiner Frau, damit er eben nicht irgendwie befleckt ist für den Gottesdienst. Woher kommt dieses Denken? Das ist überhaupt nicht biblisches Denken. Die Ehe sei geehrt in allem. Und so stufenweise hat sich das entwickelt bis zum Zölibat, wo dann erklärt wird, der Amtsträger in der Kirche darf auch nicht verheiratet sein. Erst dann ist er wirklich rein. Aha. Das ist aber nicht biblisches Denken. Und dann kommt dazu, im Denken Platons spielt das Aufsteigen des Menschen, eine Selbsterlösung, eine große Rolle. Über verschiedene Stufen soll sich der Mensch hinaufarbeiten und sich befreien, bis er das wirklich Gute oben ergreift, das eben mit dem Materiellen nichts zu tun hat. Nun verstehen wir, warum immer mehr der Gedanke in die Kirche hineinkam, gute Werke, Ablassgelder, asketische Übungen und so weiter, die helfen den Menschen, hinaufzukommen, um das Wahre wirklich letztlich zu ergreifen. Kolosser 2, Vers 9 bis 10. Da heißt es, denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid vollendet in ihm. Der Christ hat durch den Glauben an den Herrn Jesus alles. Er ist mit Gott versöhnt. Er hat Frieden mit Gott. Er hat das ewige Leben. Er hat die volle Vergebung. Es braucht keine Stufenentwicklung zu einer höheren geistigen Stufe. Ihr seid vollendet in ihm. Christus ist vollkommen. Die ganze Fülle der Gottheit, des Dreieinigen Gottes, wohnt in ihm leibhaftig. Ihr seid in Christus vollendet, zum Ziel gebracht. Keine Entwicklung. Keine noch eine nächste Stufe. Jetzt fehlt dir etwas, du hast dich bekehrt. Aber jetzt solltest du noch diese Stufe erreichen. Und dann diese Stufe erreichen. Römer 3, 23. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und werden umsonst gerechtfertigt oder gerecht gesprochen durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Der Mensch ist verunreinigt durch die Sünde, nicht dadurch, dass er körperlich ist, wie im Platonismus, sondern dadurch, dass er gesündigt hat. Und er kann sich selber nicht zur Herrlichkeit Gottes hinaufarbeiten und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Aber wir sehen, diese Werkgerechtigkeit, die in die Kirche hineingekommen ist, die kommt nicht aus der Bibel, sondern die kommt aus dem Platonismus. 1. Timotheus 4, 1 bis 3 schreibt Paulus im 1. Jahrhundert. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten, nicht in den letzten Zeiten, wie manche Bibeln übersetzen, es heißt wirklich, in späteren Zeiten etliche von dem Glauben, das heißt von dem Glaubensgut der Apostel, abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden und betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind, verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, welche Gott geschaffen hat zur Annehmung mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Nun, es ist in späteren Zeiten gekommen, nämlich zweites und besonders ab dem 3. Jahrhundert und noch mehr im 4. Jahrhundert. Da sind diese Dinge aufgekommen, Zölibat, der Gedanke des Zölibats, ein Amtsträger soll nicht heiraten, verbieten zu heiraten. Die ganze Askese, um 300 war das, wie später einmal in der Geschichte, das Hippie-Leben, dem viele einfach, weil es im Zeittrend war, nachrannten, das war damals das Mönchsleben. Also wer in sein wollte um 300, der ging in die Wüste als Mönch, als Eremite, als einsamer Eremite in der Wüste. Das war wirklich der Run damals. Und die Bibel sagt, in späteren Zeiten werden sie vom Glaubensgut abfallen. Gebieten sich von Speisen zu enthalten, welche Gott geschaffen hat, zur Annehmung mit Danksagung. Es ist gut, was Gott uns gegeben hat. Aber diese Gedanken kommen woher? Betrügerische Geister lehren von Dämonen. So drückt sich die Bibel aus. Nun hat also Platon die Christenheit beherrscht, während 1000 Jahren oder noch mehr. Aber im 13. Jahrhundert kommt eine Wende in der Philosophie, die Wiederentdeckung von Aristoteles. Aristoteles lebte von 384 bis 322 vor Christus. Er war ein Schüler Platons. Aber er hat die Gedanken seines Lehrers abgelehnt und hat eine andere Philosophie aufgebaut. Aber nach dem Niedergang Roms im 5. Jahrhundert nach Christus gingen die Werke des Aristoteles im Wesentlichen für den Westen verloren. Man hatte die Werke Platons, aber man hatte nicht einfach so die Werke Aristoteles zur Verfügung. In der arabischen Welt wurde Aristoteles in arabischer Übersetzung im 9. Jahrhundert in den Islam eingeführt. Islamische Denker haben sich sehr stark mit Aristoteles auseinandergesetzt und sie haben diese Werke durch die Jahrhunderte weiter überliefert. Aber die westliche Welt war von der islamischen Welt getrennt, durch eine Kluft. Aber durch die Kreuzzüge, die die Christen in Anführungsstrichen durchgeführt haben in der islamischen Welt, wurde Aristoteles im 13. Jahrhundert im Abendland wieder neu entdeckt. Die sind mit ihren Kreuzzügen in die islamische Welt eingedrungen und die haben als Mitbringsel Aristoteles heimgebracht. Der wurde übersetzt aus dem Arabischen und plötzlich entdeckte man, das sind ja Gedanken, die kannten wir gar nicht. Plötzlich wurde das der neueste Schrei im Westen. Aristoteles wandte sich gegen die Lehre Platons. Er lehnte die Ideenlehre Platons ab und betonte vielmehr die Bedeutung der irdischen Einzeldinge hier. Also das Pferd draußen auf der Wiese als Einzelnes, das betonte er, das war wichtig. Oder das einzelne Haus oder der einzelne Mensch. Er betonte also genau den unteren Bereich. Und lehnte damit den oberen Bereich quasi ab. Das hatte Folgen. Durch die Entdeckung dessen, was unten ist, erwachte das Interesse an Natur, Forschung und Wissenschaft. Aber durch diese Überbetonung des Sichtbaren kam es dann in den weiteren Jahrhunderten mehr und mehr zu einer Verachtung des Jenseitigen, des Übernatürlichen, des Göttlichen. Nun, wir haben vorhin gesehen, Bibel kontra Platon, nun sagen wir auch Bibel kontra Aristoteles. Matthäus 6, 19 bis 21. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstört und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstört und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn da, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Obwohl die Bibel das Irdische nicht beachtet, sondern als Geschöpflichkeit Gottes hochachtet, wird aber doch betont, aber verliert euch nicht in den irdischen Dingen, indem ihr euch Reichtümer anhäuft. Sammelt euch Schätze im Himmel, die bleiben, denn das Irdische vergeht. Nun in Verbindung mit Aristoteles muss man sagen, Achtung, bei dieser Überbetonung des unteren Bereichs wird letztlich der obere Bereich aufgefressen. Nun können wir also in der Übersicht sagen, Aristoteles kontra Platon. Platon übte vom 1. bis zum 13. Jahrhundert einen verheerenden Einfluss auf das Abendland aus. Daraus entstand dieses mystische, das diesseits verachtende Denken und das ganze Selbsterlösungsdenken. Aristoteles übte vom 13. bis zum 21. Jahrhundert einen verheerenden Einfluss auf das Abendland aus. Denn sein Denken führte letztlich zu einem irdischen, materialistischen, das Jenseits verachtenden Denken. Schauen wir uns noch dieses Bild an. Es ist ein Ausschnitt aus Raphaels Gemälde Die Schule von Athen, 1510 gemalt, im Vatikanpalast zu bewundern. Sieht man, das ist Platon. Er zeigt mit dem Finger nach oben. Aristoteles zeigt mit der Hand nach unten. Er betont die Ideen oben, also das eigentlich Wirkliche. Aristoteles betont den unteren Bereich als das eigentlich Wahre. Eine ganz tolle Darstellung. Und diese Darstellung gibt den guten Einschnitt jetzt für die Pause. Vor der Pause haben wir uns mit einer Gegenüberstellung von Aristoteles und Platon beschäftigt. Übrigens, Platon ist der griechische Name, Plato ist die Form, wie die Römer das ausgesprochen haben. Das Gleiche, ob mit oder ohne N. Also, Platon übte vom 1. bis zum 13. Jahrhundert einen verheerenden Einfluss auf das Abendland aus. Daher kommt das mystische, das diesseits verachtende Denken, Selbsterlösung und so weiter. Aristoteles übte vom 13. bis zum 21. Jahrhundert seinen verheerenden Einfluss auf das Abendland aus und daraus folgte das irdische, materialistische, das jenseits verachtende Denken. Und wir merken, wie wir nun schon die Wurzeln des modernen Denkens hier finden, im 13. Jahrhundert. Und was, wenn man sich das so überlegt, mit all den Folgen in unserer Zeit, im 20. und 21. Jahrhundert, man sich überlegt, dass dieser Wechsel gekommen ist durch die Kreuzzüge. Das ist schon interessant. Diese verheerende Gräuel der Kreuzzüge letztlich diese verheerende Situation unserer Zeit ausgelöst hat. Wir können das sehr schön illustrieren in der Malerei. Das, was wir bisher gesehen haben. Die Malerei vor 1300 kennzeichnet sich dadurch aus, man hat kein Interesse an der Natur. Man findet hier starre, leblose Symbolik, die nach etwas Höherem, nach etwas Eigentlichem hinweisen soll. Man sieht das zum Beispiel an den Gesichtern. Die Gesichter, wie hier der Prophet Daniel, gemalt um 1200 herum, die Gesichter sind symbolisch, sind Symbole ohne wirkliche Individualität. Aber mit der Malerei ab 1300 kommt eine Wende. Und der Maler, bei dem man die Wende wirklich schön zeigen kann, das war Giotto di Bondone, 1266 bis 1337. Bei ihm sieht man, wie plötzlich das Interesse an der Natur erwacht. Seht ihr, wie der Mann plötzlich, obwohl er hier ein religiöses Thema vor sich hat, malt er im Hintergrund, und zwar sehr ausgiebig, Berge und Bäume. Das ist wirklich auffällig. Das ist nicht das Übliche gewesen früher. Plötzlich kommt eine Freude, Berge zu malen, Bäume, wirkliche Menschen mit Gesichtern, die Leben und Individualität aufweisen. Ein anderes Gemälde. Auch hier sieht man, Bäume werden gemalt. Man hat plötzlich ein Interesse auch an Details des Baums. Es ist nicht nur so nur die Umrisse, sondern auch Blätter kommen hier zum Tragen. Und wieder wird ein Gebirge hier gemalt als Hintergrund zu einem religiösen Motiv. Wirkliche Menschen mit Gesichtern, die individuelle Gefühle ausdrücken. Und gehen wir weiter in der Geschichte der Malerei. Jean Fouquet als Beispiel, hier um 1450, sieht man, wie da plötzlich ausgiebig Landschaften gemalt werden. Hier stellt er dar die Umziehung von Jericho, die Posaunen vor Jericho. Ja, in mittelalterlicher Vorstellung. Der hat noch keinen Archäologieunterricht genossen. Aber er hat Freude, Landschaft zu malen, einen Fluss zu malen, Bäume zu malen, eine wirkliche Natur, wie es sie gibt. Und wenn man in der späteren Malerei das noch ausgiebiger findet, das hat hier seine Wende gefunden. Der untere Bereich wird plötzlich interessant. Und in dieser neuen Zeit, die nach 1300 begonnen hat, findet man auch plötzlich so das erste Zeugnis von einem Europäer, der in Südfrankreich einfach aus Freude an der Natur einen Berg bestiegen hat. Auf den Berg hinaufgehen, einfach weil man Freude hat, die Natur zu erleben und dann wieder runterzulaufen. Das war etwas Neues. Für uns so normal. Aber sieht man, was die Fesseln des Platonismus waren? Diese Wende mit der Entdeckung von Aristoteles hat die Renaissance, 14. bis 16. Jahrhundert, ausgelöst. Ein Zeitalter, in dem der Mensch in den Mittelpunkt rückt. Man spricht dann vom Humanismus. Nun, Humanismus sollte man nicht verwechseln mit humanitärer Hilfe, ja? Humanismus, abgeleitet von Homo, Mensch, ist nicht einfach das Menschliche an sich, sondern der Mensch ist der Mittelpunkt aller Dinge, nicht mehr Gott. Aber mit diesem Wechsel ist auch das Interesse an Wissenschaft, an Forschung erwacht. Und so kommt es in dieser Zeit zur Entdeckung der Welt. Man geht auf Fahrten, um die Erde zu entdecken, und man findet einen neuen Kontinent. Amerika. Das waren also Folgen. Also positiv in erster Linie, dass man überhaupt das Diesseits wieder neu entdeckt. Aber durch die alleinige Betonung des Diesseits wird dann der Bereich oben aufgefressen schließlich. Wie wir noch sehen werden. Nun möchte ich betonen, Bibel contra Renaissance. Humanismus, der Mensch ist im Mittelpunkt, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und Paulus schreibt in Kolosser 1, Vers 18, auf dass er, Jesus Christus nämlich, in allem den Vorrang habe. Das ist der Totalschlag gegen den Humanismus. In der Vision von Johannes, Offenbarung 5, 6, und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Er sieht Jesus Christus inmitten des Thrones Gottes, inmitten der Erlösten. Jesus Christus ist der absolute Mittelpunkt. Also Humanismus ist das Gegenteil von christozentrischem Glauben, wo Christus im Zentrum ist. Das Gesicht der Mona Lisa von Leonardo da Vinci zeigt, wie der Mensch schlechthin in den Mittelpunkt rückt. Dieses eigenartige Lächeln hat ja die Forscher bis heute beschäftigt, was es ausdrücken sollte. Und Leonardo da Vinci war auf der Suche nach dem eigentlich Menschlichen, was das Individuum ausmacht. Das ist aber aristotelisch motiviert gewesen. Nun, kommt die Reformation ab dem 31.10.1517. Das war der Tag, an dem Luther seine 95 Thesen anschlug, öffentlich. Und er wollte nicht die Kirche zerstören, sondern er wollte die Missstände, die er gesehen hatte, diskutieren mit seinen Studenten. Und er hätte nie gedacht, dass diese 95 Thesen Europa dermaßen revolutionieren würden. Hier sehen wir Martin Luther, der große deutsche Reformator, 1483 bis 1546. Dann Jean Calvin, Johannes Calvin, 1509 bis 1564. Zwei der zahlreichen Reformatoren, die die Bibel neu entdeckt haben. Und so haben sie als Schlagwort formuliert, sola scriptura. Das heißt nicht allein die Schrift, das ist falsch übersetzt. Es ist nämlich ein lateinisch ein Ablativ. Das heißt, allein durch die Schrift können wir wahre Erkenntnis haben. Wissen, was wirklich Wahrheit ist. Allein durch die Schrift bedeutet nicht durch Platon, nicht durch Aristoteles, auch nicht durch päpstliche Entscheide und Konzile. Allein durch das geschriebene Wort, das ist die Basis, das ist das Fundament des christlichen Glaubens. Sie haben auch formuliert, sola fide, allein durch Glauben. Eben, wir können uns nicht hinaufarbeiten zur Herrlichkeit Gottes, nicht durch Werke, nicht durch Ablass, sondern einfach durch schlichtes Vertrauen, annehmen, Jesus Christus hat am Kreuz alles getan für mich. Ich brauche sein Werk der Erlösung, sein Verdienst, einfach im Vertrauen für mich persönlich in Anspruch zu nehmen. Ich muss Gott nicht etwas bieten, um errettet zu werden. Und ein drittes Schlagwort. Schlagwort tönt ja so negativ, aber das waren eben Worte, die wirklich ins Herz geschlagen haben. Sola gratia, allein durch Gnade, ohne eigenen Beitrag. Es ist alles ein Geschenk, die Erlösung, die Vergebung. Wir können da nichts beitragen. Es ist ein hundertprozentiges Geschenk. Aber das Mittel, wie man das sich aneignen kann, das geschieht eben allein durch Glauben. Aber die Ursache des Heils ist allein durch Gnade. Verstehen wir den Zusammenhang zwischen sola fide und sola gratia. Eine unglaubliche Entdeckung. Aber was war das letztlich? Es war ein Verwerfen dieses Machtapparats, der sich von der römischen Kultur hergeleitet hatte. Und so eine römische Kirche hervorgebracht hatte. Es war ein Verwerfen von all diesen heidnisch-philosophischen Einflüssen. Wir wollen nichts mehr damit zu tun haben. Das war Martin Luthers tiefste Überzeugung. Die Bibel ist das einzige Fundament des Glaubens. Ob etwas richtig ist oder falsch, das können wir nur anhand der Bibel erkennen. Und so war Luther angeklagt, an diesem großen Tag, wo die Herrschaften von Europa versammelt waren und dieser einfache Mönch sollte zur Rede gestellt werden. Und er sagte, hier stehe ich kann nicht anders, Gott möge mir helfen. Wenn ihr mir anhand der Heiligen Schrift beweisen könnt, dass meine Ideen falsch sind, dann nehme ich das sofort an. Aber nicht, weil ein Konzil es gesagt hat, nicht, weil die Philosophie das etwa gesagt hat, allein durch die Schrift müsst ihr mir das beweisen. Und dann bin ich bereit. Er war also in der Lage zu sagen, es geht mir nicht, wenn ganz Europa gegen mich ist und ich habe die Schrift auf meiner Seite, dann weiß ich, wo die Wahrheit ist. Die Bibel hat Autorität über alle Bereiche des Lebens. Das war die Überzeugung der Reformatoren. Wenn es geht um Glauben, wenn es geht um Familienleben, Arbeit, Ethik, also die Moral, wenn es geht um die Kunst, um die Wissenschaft, die Reformatoren haben erkannt, es war falsch, eine Spaltung zu machen zwischen unten und oben. Beides ist von Gott, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und beides ist von Wert. Und in beiden Bereichen hat allein die Bibel das Sagen, nicht etwa im unteren Bereich eher die Philosophie und dann im oberen Bereich eher die Bibel. Mit diesem gespaltenen Denken wollen wir nichts zu tun haben. Und darum konnte dann Martin Luther heiraten, eine Familie gründen und er hat so richtig das christliche Haus als Beispiel vorgelebt, versucht vorzulegen. Da wird nicht das Irdische verachtet. Wenn man den Kindern nachspringen muss und sich mit ihren Problemen auseinandersetzen muss, das ist nicht etwas Minderwertiges hier auf Erden, sondern das gehört zum eigentlichen Christenleben, das sich auch in diesen Bereichen zeigen und entfalten soll. Die Reformation bezeugte auch, betont Gott als Schöpfer des Irdischen. Und das war wiederum ein Ansporn zur wissenschaftlichen Forschung. Ich habe gezeigt, wie unter dem Einfluss von Aristoteles bereits wissenschaftliche Forschung begonnen hat in der Renaissance. Aber es ist dann erstaunlich, da wo die Reformation hingekommen ist in Europa, da hat sich die Wissenschaft auch ganz besonders gut entwickeln können. Ein gutes Beispiel ist Sir Isaac Newton, 1643 bis 1727. Er war ein englischer Astronom, Mathematiker, Physiker und Naturphilosoph. Er zählt zu den bedeutendsten Forschern der Geschichte. Aber seine Forschungsarbeit war sehr stark ermöglicht worden durch die Reformation. Wenn Gott alles geschaffen hat und wunderbar in seiner Weisheit, ja, dann sollen wir doch auch diese Werke erforschen. So steht es auch in der Bibel. Gottes Werke werden erforscht von allen denen, die Lust an ihnen haben. Wir haben eine biblische Begründung für Forschungsarbeit, aber nicht um sich selber zu verherrlichen, sondern um letztlich dem Schöpfer die Ehre zu geben. Aber die Geschichte ist in eine ganz schwierige Zeit hineingekommen. Die Kirche ließ sich nicht reformieren. Martin Luther wollte die Kirche nicht zerstören, er wollte sie erneuern, er wollte sie zur Basis zurückbringen, aber die Masse hat das nicht akzeptiert. Übrigens, interessant, viele Mönche und Nonnen haben sich in der reformatorischen Zeit des 16. Jahrhunderts bekehrt, aber es ist praktisch nie vorgekommen, dass ein Bischof, also aus den höheren Rängen, sich bekehrt hätte in dieser Zeit. Also die Gegenreformation in Europa im 16. und 17. Jahrhundert führte zu schrecklichen Kriegen, wie zum Beispiel der Schmalkaldische Krieg 1546-47, dann die Hugenottenkriege 1562 bis 98, der Dreißigjährige Krieg 1618 bis 48. Europa wurde schrecklich verheert, verwüstet durch diese Kriege. Und nach dem Dreißigjährigen Krieg kann man unter den Evangelischen eine umfassende Ermüdung feststellen. Eine Ermüdung, die sich ausdrückte durch fehlendes Interesse an biblischen Lehrfragen. Man war nicht mehr daran interessiert, was ist nun genau richtig nach der Bibel und was nicht. Eine Ermüdung, was soll das alles? Und in diese Zeit kommt der Philosoph Voltaire, einer der führenden Philosophen der Aufklärungszeit. Er sagte, le dogme apporte le fanatisme. Das Dogma führt zum Fanatismus. Er lebte 1694 bis 1778. Und so führte die Katastrophe der gegenreformatorischen Religionskriege zur Entstehung der Aufklärungszeit. Viele Philosophen und Gelehrte in dieser Zeit, die wandten sich vom Glauben ab. Der Glaube bringt nur Streit und Krieg. Damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und so wurde das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Oder das Bad mit dem Kind. Und viele begannen sich also vom Glauben abzuwenden. In 2. Thessalonicher 2, Vers 3 spricht Paulus von einem großen Abfall, der noch kommen soll. Abfallen kann man ja nur vom Glauben. Es geht darum, die einen massiven Abfall, die christlichen Abfall erleben soll, bis es wiederkommt. Bevor der Antichrist erscheint. 10. Jahrhundert, der Zeit der Aufklärung. In Frankreich nennt man diese Zeit der Lichter. Frühere Zeit, das Mittelalter war dunkel. Die Bibel wird als es gibt keine die Vernunft des Menschen ist die höchste Instanz. Und wenn etwas gegen die Vernunft steht, nicht mehr die Bibel. Denn Religion führt zu Fanationalismus. Ratio heißt Latein, aber Rationalismus ist nicht, das ist eine Überbetonung der Vernunft, gar nicht mehr anerkennt. Das ist wahr. Ja gut, zählen, was ich nicht verstehe. Also, das ist doch so beschränkt, wenn man Mensch absolut setzt. Wichtiger Punkt war ferner, gibt es zwar, aber er greift nicht in den Lauf. Alle Wundergeschichten der Bibel, das ist nur aus einer Zeit der Finsternis als letzte Instanz erkannt. Gott gibt es zwar, er hat der Welt den ersten Anstoß gegeben. Die Welt ist also wie eine Uhr, die wurde einmal aufgezogen und seither tickt sie ab und Gott ist weit weg. Man nennt dies den Deismus. Ein Gottglaube, wo Gott aber ganz in der Ferne ist. Man betonte die Toleranz. Die Menschen sollen tolerant sein miteinander, keine Religionskriege führen. Denn man kann ja sowieso nicht wissen, was wahr ist. Also sind wir tolerant. Der obere Bereich wird mehr und mehr gelöscht. Wichtig war für diese Zeit der Glaube an das Gute im Menschen. Der Mensch ist im Innersten gut. Natürlich gibt es das Böse in der Welt, aber das kann man mit Vernunft und mit Erziehung kann man das überwinden. Darum sind Schulen so gut, weil die Menschen immer besser werden dadurch. Darum ist Bildung so gut, denn Bildung macht den Menschen besser. Und so war typisch für diese Zeit der Glaube an einen steten Fortschritt. Und man hat ja tatsächlich gewaltige Neuerungen geschafft in der Wissenschaft, aber auch in gesellschaftlichen Erneuerungen. Und so glaubte man, jetzt stehen wir am Anfang einer blühenden Zeit, die immer mehr eine bessere und lebenswertere Welt bringt. Und schauen wir, wie diese einzelnen Punkte, wie die in unserer heutigen Zeit nachwirken. Und zwar beim Mann und bei der Frau auf der Straße. Die müssen gar nie solche Philosophen gelesen haben. Aber die sind trotzdem von diesen Gedanken beeinflusst. Nun, ein weiterer Aufklärer war Gotthold Ephraim Lessing. 1729 bis 1781. Er war ein Pfarrer und auch ein Dramatiker, schrieb Theaterstücke. Berühmt ist Nathan der Weise. Darin kommt die Ringparabel vor. Ein Jude am Hof des Sultan wird gefragt, wieso bist du eigentlich Jude? Das kann ja nicht sein, dass du nur einfach Jude bist und nicht Christ und nicht Muslim, weil du darin geboren bist. Du musst doch sicher besondere Argumente haben, warum du ein Jude bist. Und dann sagt Nathan der Weise, ich will das erklären mit einem, gewissermaßen mit einem Gleichnis, die Ringparabel. Ein Vater hat drei Söhne, die hat er alle gleich lieb. Aber er hat einen ganz wunderbaren Ring. Und schließlich geht es um die Frage des Erbes. Wem soll ich den Ring geben? Nun, er wusste keine Lösung. Er hat die alle gleich lieb. Und so hat er Ringe nachmachen lassen, die genau gleich aussehen wie der echte. Und er hat die drei Ringe den drei Söhnen gegeben. Nur niemand wusste, wer der rechte Ring hatte. Eigentlich, wenn man das genau studiert, offensichtlich ist man sogar nicht mal sicher, ob einer den echten hat. Damit wollte er illustrieren die drei Religionen, Christentum, Judentum, Islam. Man kann nicht wissen, wer den richtigen Ring hat. Und Nathan erklärt dann, wichtig ist nur eben, dass man moralisch lebt. Wer gut lebt, ob er ein Muslim ist oder ein Christ oder ein Jude, das macht nichts. Und weil man nicht wissen kann, wer den richtigen Ring hat, sollen wir uns auch nicht darüber die Haare grau werden lassen und uns schon gar nicht darüber streiten. Wir können einfach tolerant sein, weil man gar nicht wissen kann, was die Wahrheit ist. Aber dieses Denken hat das Abendland völlig durchdrungen. Nun, dieses Denken ist nie statisch. Es geht immer weiter. Nach dem 18. kam das 19. Jahrhundert. Ludwig Feuerbach, 1804 bis 1872, sagt, Gott ist nur eine Projektion. Gott ist eine Idee des Menschen in seinem Kopf und er projiziert diese Idee. Gott gibt es gar nicht. Die Aufklärer, die sagten immer noch, Gott existiert. Aber er spricht nicht zu uns durch die Bibel, er greift nicht in der Geschichte ein, Gott ist einfach weit weg. Nächster Schritt. Ja, wenn Gott schon im Alltag keine Rolle spielt, warum wollt ihr dann noch einen Gott haben? Dann machen wir ihn doch ganz weg. Gott ist nur eine Projektion. Und in diesem Klima kommt Charles Darwin. Er war ein angehender Pfarrer. Ihr seht, das sind ganz schlimme Leute, diese Theologen, ja? 1809 bis 1882. Und er kam zur Überzeugung, wir brauchen Gott auch nicht zur Erklärung des Anfangs. Die Deisten haben sich gedacht, ja, also die Welt muss ja irgendwie begonnen haben, da braucht es einen Gott. Aber nachher ist Gott vorbei. Und Darwin sagt, das braucht ihr auch nicht. Wir können das Leben, sogar die Entstehung des Lebens, aus sich selber heraus innerweltlich erklären. Wir brauchen gar keinen oberen Bereich. Der untere Bereich reicht aus, um alles zu erklären. Bis zur Abstammung des Menschen aus dem Tierreich. Friedrich Nietzsche, 1844 bis 1900, erklärte, Gott ist tot. Er war einer der schärfsten Feinde des Christentums, hatte aber einen christlichen Hintergrund. Oft solche, die aus diesen Kreisen kommen und sich nicht bekehren, werden zu den schlimmsten Feinden des Christentums. Und diese neuen Ideen des 18. und dann weiterentwickelt des 19. Jahrhunderts erobern alle Wissenschaften, auch die Theologie. Und so wird die Theologie eine liberale Theologie. Für die ist die Bibel nicht das unfehlbare Wort Gottes, sondern das waren religiöse Ideen von den Menschen früher und wir können die als nützlich aufnehmen und können darauf weiterbauen. Und dann kommen wir zum 20. Jahrhundert. In einem sehr guten Übersichtsartikel über die Weltgeschichte im Lexikon Encarta von Microsoft wird das 20. Jahrhundert so betitelt wie hier. Das schreckliche 20. Jahrhundert. Da kommt der Erste Weltkrieg 1914 bis 1918. Und ich habe jetzt schon mehrmals gesagt, warum heißt der Erste Weltkrieg der Erste? Das hat man mir in der Schule nie erklärt. Dabei ist es so einfach, weil das der erste Krieg war, der ein Weltkrieg war. Dieses Phänomen hatte es früher gar noch nie gegeben. Darum war das im 20. Jahrhundert der erste Weltkrieg. In der Zeit, in der die Ideen des 18. des 19. Jahrhunderts die Massen erobern, kommt es zum ersten Weltkrieg mit Millionen von Toten. Und dann sagt man sich, und jetzt machen wir Frieden und Verträge für Sicherheit. Nie mehr soll so etwas kommen. Und dann kam der Zweite Weltkrieg 1939 bis 1945 mit über 50 Millionen Toten. Da könnte man sagen, der Humanismus macht den Menschen zur Bestie. Oder jemand hat das so ausgedrückt, Humanismus oder Humanität, Menschlichkeit, ohne Divinität, das Göttliche, wird zur Bestialität. Das haben wir erlebt im 20. Jahrhundert, das schreckliche 20. Jahrhundert mit den ersten Atombombenabwürfen. Was ist das für eine kalte Welt geworden? Warum ist es so kalt geworden? Nun, die Jahrhunderte früher geben die Antwort. Da sind ganz wesentliche Umbrüche geschehen. Und der tiefste Einschnitt war die Aufklärung. Aber auch diese war eben vorbereitet mit der Entdeckung von Aristoteles. Das 20. Jahrhundert kennzeichnet sich durch Desorientierung, Entfremdung, Destabilisierung, Auflösung der Werte. Ich war in einem Podiumsgespräch über Abtreibung und einer der Leute da auf der Bühne war ein Philosoph von Zürich, von der Uni Zürich, und er hat gesagt, wir haben uns entschieden zur Moderne. Und darum müssen wir auch den Preis der Moderne bezahlen. Heute ist es so, dass wenn man eine Meinung durchsetzen will, dann muss man mehr als 50% auf seiner Seite haben. Wer gegen Abtreibung ist, der muss halt mehr als 50% auf seiner Seite haben, dann ist das die Wahrheit. Die Wahrheit ist nur noch das, was die Mehrheit als wahr betrachtet. Es gibt keine absolute Wahrheit mehr. Und da können wir weitergehen. Dann als nächstes kommen dann die Alten und dann die Behinderten und dann die unangenehmen Religiösen. So geht das, kennen wir aus der Geschichte, diese Reihenfolge etwa. Desorientierung, Entfremdung, Destabilisierung, Auflösung der Werte, das ist der Preis der Moderne. Der untere Bereich hat den oberen völlig aufgefressen. Nun, in dieser Zeit hinein entsteht der Fundamentalismus. Am Ende des 19. und insbesondere am Anfang des 20. Jahrhunderts. Hier sind folgende Namen besonders zu erwähnen. Das sind alles amerikanische Gelehrte. Benjamin Warfield, James Ord, dann W. Griffith Thomas und G. Campbell Morgan. Das waren gläubige Theologen, die haben diese Neuerungen mit großer Sorge angeschaut. Diese liberale Theologie kam in Amerika einige Jahrzehnte später in die Kirchen hinein als hier in Europa. Und sie haben sich gesagt, wir müssen dieser Auflösung des christlichen Glaubens entgegentreten. Und so gaben sie eine Taschenbuchreihe heraus, 12 Bände, die heißen The Fundamentals, The Testimony for the Truth. Also die fundamentalen Wahrheiten, könnte man übersetzen, das Zeugnis für die Wahrheit. Und sie brachten 5 absolute Basiswahrheiten des christlichen Glaubens ans Licht. Erstens, die Bibel ist von Gott inspiriert und damit absolut unfehlbar. Aber das war keine neue Erfindung, sondern das war ja das, was die Urchristen auch geglaubt haben. Und im Prinzip auch durch die Jahrhunderte hindurch die Kirche. Nur hat sie diese Schrift in der Praxis ersetzt durch die Autorität der Kirche und ihre Würdenträger. Zweiter Punkt, Christus ist körperlich, wirklich auferstanden am dritten Tag und nicht nur als Idee. Nun, das ist das, was die Christen immer geglaubt haben, bis es dann eben durch die Aufklärung, die in die Theologie hineingekommen ist, auch an diesem Punkt aufgelöst worden ist, uminterpretiert worden ist. Dritter Punkt, die Lehre der Bibel, dass Christus durch eine Jungfrau geboren wurde. Das müssen wir absolut festhalten. Auch übernatürliche Dinge, die glauben wir, so wie es in der Bibel steht. Vierter Punkt, die Vollgültigkeit des Opfers Jesu am Kreuz. Also Jesus Christus ist gestorben, nicht einfach als Idealheld, sondern sein Opfer hat wirklich erlösende Bedeutung für uns Menschen, für jeden Glaubenden. Fünfter Punkt, Jesus Christus wird wiederkommen, wie er es gesagt hat. Das ist nicht nur eine Idee, sondern das wird wirklich geschehen. Körperlich wird der Menschensohn zurückkehren. Aber sehen wir, das sind eigentlich alles Dinge, die die Christen in den frühen Jahrhunderten allgemein geglaubt haben. Und dem sagen sie, das sind die Fundamentals, das sind die grundlegenden Wahrheiten. Wenn man das nicht glaubt, kann man kein wirklicher Christ sein. Und von diesem Titel, The Fundamentals, hat man dann diese Leute im Anschluss daran genannt, Fundamentalisten. So ist der Ausdruck entstanden. Das hat also nichts zu tun mit Sektiererei, mit übertriebenen neuen Ideen, sondern es ist einfach eine Rückkehr zu der Basis, was die Christen früher schon immer geglaubt haben, aus der Bibel heraus. Das sind die Fundamentalisten. Und erst später hat man das übertragen auf den Islam. Übrigens erst seit der schiitischen islamischen Revolution im Iran, also nach dem Schah, wurde der Ausdruck Fundamentalisten auf Muslime übertragen und dann noch etwas später auch auf Hindus. Das zur Geschichte des Ausdrucks Fundamentalisten. Also man hat den Ausdruck immer mehr in einem so erweiterten und verwässerten Sinn gebraucht, dass heute die Leute gar nicht mehr wissen, was Fundamentalismus ist. Nun, dieses kalte 20. Jahrhundert mit zwei furchtbaren Weltkriegen, die schließlich endeten mit Atombombenabwürfen, die hat zu einer Krise im Abendland geführt. Einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die 60er Jahre. Die haben eine tiefe Revolution gebracht. Die Masse war enttäuscht über die Folgen wissenschaftlicher Entwicklung. Was soll dieses Fortschrittsdenken aus der Aufklärung letztlich? Denn das bringt uns ja nur Unheil und Schaden. Da forschen Menschen in der Materie und finden die Atome und dann finden sie die Atombombe. Und das war sogar ein Pazifist, Einstein. Und der kommt letztlich zur Atombombe. Eine tiefe Enttäuschung und daher auch eine Skepsis gegenüber Wissenschaft und Forschung. Es ist eine Enttäuschung über den Rationalismus. Die Vernunft, unser Denken führt uns letztlich in die Sackgasse. Denn wenn das stimmt mit Darwin, dann ist der Mensch letztlich nur eine chemisch-biologische Maschine ohne Sinn und Ziel. Und darum kommt im 20. Jahrhundert so oft die Frage auf, was bin ich wert? Ich muss mich halt ein bisschen mehr selber lieben. Ja, dann merke ich wieder meinen Wert. Das hatten die Leute früher nicht gehabt. Wenn die depressiv waren, und da haben sie ihre Arbeit als Bauern einfach weitergeführt und haben das als ein Joch im Leben, das es jetzt zu tragen gilt, auf sich genommen und eine viel positivere Haltung dazu gehabt. Und das hat natürlich auch die Gesundung auch wieder ganz positiv beeinflusst. Eben weil man rechnete früher mit einem Gott, der uns Dinge zu tragen gibt, aber der uns dabei auch hilft und uns auch Auswege bringt. Aber diese Enttäuschung über den Rationalismus führte zu einer Flucht in eine irrationale Welt. Mit Rockmusik, mit dem man völlig abfahren kann, mit Drogen, östliche Religionen, Okkultismus, Esoterik. Diese Dinge sind alle aufgekommen und haben einen Siegeszug durch die westliche Welt erreicht, ab den 60er Jahren. Und zwar in der Reihenfolge. Zuerst Rockmusik, dann kam das Interesse an Drogen, wegen der Wirkung der Musik. Und durch die Drogen kam das Interesse an östlichen Religionen, weil man das Gleiche erleben kann ohne Drogen. Und damit war man dann schon im Okkultismus und in der Esoterik drin. Alles von früher ist schlecht. Nicht nur, was der Rationalismus gebracht hat, sondern auch das, was die Religion gebracht hat. Und darum ein Bruch mit den herkömmlichen Werten. Sexuelle Perversion, Homosexualität, Auflösung von Ehe und Familie, Abtreibung. Alle diese Dinge wurden umfassend propagiert, indem man einen bewussten Bruch mit der Vergangenheit erreichen wollte. In der Hoffnung, hier die neue Welt zu finden. Aber wie gesagt, Paulus spricht in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 von diesem großen Abfall, diese Apostasie vor dem Kommen des Antichristen, der noch vor der Wiederkunft Christi erscheinen soll. 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Denn dieser Tag, das ist der Tag der Wiederkunft Jesu als Richter, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme. Und geoffenbart worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Also dieser Abfall in der christlichen oder einst christlichen Welt führt letztlich zum Erscheinen des Menschen der Sünde. Des Sohnes des Verderbens, das ist der Antichrist. Und nun kommen wir zum 21. Jahrhundert. Es ist noch nicht so lange dieses Jahrhundert, aber der Terror am 11. September 2001 hat diesem neuen Jahrtausend ein ganz besonderes Gesicht gegeben. Bush, Bin Laden, in aller Mund und diese Katastrophe der Twin Towers in New York. Das hat die Welt erschüttert. Angst, Unsicherheit, Orientierungslosigkeit, Ziellosigkeit, Ohnmacht. Und das alles kommt dazu zu dem Problem AIDS, das wir schon mitgebracht haben, noch vom letzten Jahrhundert her, ja? Eine Reklame übrigens in England gegen AIDS hat geschrieben, da hat man den Spruch aus den 60er Jahren, Rock'n'Roll, Drugs and Sex. Das waren ja die drei Dinge, die man propagiert hat für ein glückliches Leben. Rock, Musik, Drogen und Sexualität. Und unten hieß es, at least Rock'n'Roll can't give you AIDS. Ja, und dann kommt das, und dann kommt SARS, dann kommt der Afghanistan-Krieg, der Irak-Krieg, der Krieg gegen den Terrorismus, ein Feldzug, der nicht enden soll. Und der Terrorismus nimmt noch mehr zu und er lässt sich nicht zurückdrängen. Das 21. Jahrhundert. Wie der Mensch denkt, so ist er. Hesekiel 33, Vers 10. Also sprecht ihr und sagt, unsere Übertretungen und unsere Sünden sind auf uns. Und in denselben schwinden wir dahin. Wie könnten wir denn leben? Das muss die große Frage des 21. Jahrhunderts sein. Wie könnten wir denn leben? Francis Schaeffer hat eine ganze Serie von guten Büchern geschrieben, und zwar und gerade um Menschen, die aus den 60er Jahren diesen Umbruch erlebt haben, helfen zu können. Und ich empfehle denen, die sich mit diesen Dingen, die wir heute gesehen haben, noch mehr auseinandersetzen wollen, lest die Bücher von Francis Schaeffer. Er ist verstorben, aber er hat ein Erbe hinterlassen, wo er wirklich den Ausweg aus dieser Zeit ab den 60er Jahren dargelegt hat. Ganz nützliche Bücher. Und viele Studenten sind zu ihm gekommen und sie haben gefragt, gibt es wirkliche Antworten in einer solch verunsicherten Zeit? Und er hat sie ihnen gegeben. Antworten aus der Bibel. Und sein letztes wichtiges Buch war das Buch How Should We Then Live? Wie sollen wir denn leben? Das entspricht Hesekiel 33. Wie könnten wir denn leben? Das ist die Frage der heutigen Zeit. Und Gott gibt die Antwort auf den Ausweg aus der Sackgasse. Hesekiel 33, 11. Sprich zu ihnen, die so fragen. So wahr ich lebe, spricht der Herr, der Ewige, ich habe kein Gefallen am Tod des Gesetzlosen, sondern dass der Gesetzlose von seinem Wege umkehre und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen, denn warum wollt ihr sterben? Und vor 2000 Jahren, lange bevor diese Krise gekommen ist, ist der Herr Jesus auf dem Golgatha-Felsen vor den Toren Jerusalems gestorben, als Opfer, um die Schuld unseres Lebens auf sich zu nehmen und völlig zu tilgen. So können wir vor Gott bestehen, so können wir leben. Hier finden wir Antwort und Hoffnung, hier finden wir Fundament. Wir brauchen keine neue Philosophie. Wir brauchen einfach die Basis, die die Christen schon immer hatten. Und wenn uns dann jemand nennt Fundamentalist, dann müssen wir liebevoll erklären, was das Wort eigentlich bedeutet. Wir glauben das, was die Christen früher schon immer geglaubt haben. Und das hat ihnen Hoffnung und Stärkung gegeben im Leid, im Leben und mit den Dingen des Lebens fertig zu werden. Nicht aus eigener Kraft, sondern weil sie auf Gottes Hilfe vertraut haben. Und so ruft Gott, der ewige Gott, sagt nicht nur einmal, kehrt um, sondern kehrt um von euren bösen Wegen, denn warum wollt ihr sterben? Hier haben wir den Ausweg. Jeder, der seine persönliche Schuld ganz ehrlich diesem ewigen Gott, dem Gott der Bibel, reuig bekennt und das Opfer von Golgatha für sich in Anspruch nimmt und sagen kann, Jesus ist für mich gestorben. Ganz präzise Sünden, die man bekennt, die man noch weiß, dann gibt Gott ewiges Leben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das ist im Kern das Evangelium, Johannes 3, Vers 16. Können wir Licht machen? Wir haben noch 4 Minuten Zeit, 5 Minuten Zeit für Fragen. Wer beginnt? Also, wer beginnt? Ganz da hinten, bitte. Nochmals. Ja, das verstehe ich gut. Und zwar aus dem Grund, weil wenn man in 2 Stunden 2000 Jahre Geistesgeschichte durchnehmen sollte, dann kann man sich nur auf einige ganz wichtige Linien beziehen. Und es war mir einfach mal wichtig, dass man nur diese, das ist so wie in einem Anatomiebuch, da sieht man eine Darstellung nur gerade mit den Blutgefäßen. Ja, so war das. Ich habe also nur so ein paar abstrakte Linien gezeigt, aber damit einem klar wird, was war die erste Hälfte dieser 2000 Jahre, Platonismus, die zweite Hälfte, aristotelisches Denken. Das sollte klar werden. Aber den Kommunismus müsste man so führen, aufgrund von Feuerbach kommt Marx und will eine Erlösungslehre rein innerweltlich ohne Gott aufbauen und dies führt dann zur russischen Revolution am Anfang des 20. Jahrhunderts mit Abermillionen von Toten über Leninismus, Stalinismus. Also das wäre noch eine ganz wichtige Linie im 20. Jahrhundert. Ich habe jetzt nur gerade die 2 Weltkriege vorgestellt, aber ich hätte noch zeigen sollen, was die Bolschewisten, was die für Millionen von Menschen auf dem Gewissen haben und diese Kälte des 20. Jahrhunderts gebracht haben. Aber ich meine, in 2 Stunden das so darstellen zu wollen, das würden manche sagen, das ist nicht nur ein Wagnis, sondern das ist ein bisschen verrückt. Aber ich glaube, es geht schon. Es geht schon. Weiter. Ihr habt Hunger. Ja, also so klar war ja auch nicht alles. Ich meine, PowerPoint ist wunderbar. Ja. Ja, gut. Die Linie der Gemeinde muss man natürlich sehen, bis 1300 waren die wahren Gläubigen waren immer eingebettet in dem, was die offizielle Kirche waren, zur Hauptsache. Und waren darum eben in diesem Platonismus verhaftet. Und das hat dann aber schließlich dazu geführt, dass in der Reformation das Fundament wieder neu entdeckt worden war. Natürlich hatten ihre Vorgänger, nicht nur Wycliffe, sondern weiter zurück, bis zu den Waldensern. Die haben das schon früher in Ansätzen entdeckt, aber die Reformatoren haben das dann wirklich ausgeführt, sodass es eine Bedeutung hatte für die ganze abendländische Welt. Und dann könnte man die Linie der Gemeinde weiterführen, wie dann eben die liberale Theologie versucht hat, die Gemeinde zu erobern. Und natürlich gab es darauf schon längst vor den Fundamentalisten Reaktionen. Aber ich wollte die Fundamentalisten besonders herausheben, weil die für das 20. und 21. Jahrhundert sehr bedeutend sind, um zu zeigen, wie Christen, die über die Basis der Reformation zur Schrift zurückgefunden haben, eben eine Front bilden gegenüber diesem Denken, das den Menschen in die Sackgasse führt. Noch etwas? Ja?
Man könnte ja sagen, individuelles Leben und seine Gestalten und der zweite Abschnitt ist ein verantwortlich sein will, ohne diese Abhängigkeit von seinem Körper.
Ja gut, ich würde, aber das ist zu positiv für die erste Hälfte. Denn natürlich wurde Gott betont, aber es wurde betont, der Mensch kann sich da hinaufarbeiten, sich selber erlösen. Und das war das Verheerende. Das war die totale Verdrehung des Evangeliums. Und in dem Sinn sind beide Hälften der abendländischen Geistesgeschichte sind schlimme Verdrehungen der Wahrheit. Und immer noch manchmal ein Kern Wahrheit dran. Aber die effektivsten Lügen sind die, die eben Kerne von Wahrheit haben. Ja, jetzt übergebe ich das Wort Christoph.